Die Kinder verlassen den Raum. Grönemeyer hat gesungen, lass die Kinder an die Macht. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall sagt die Bibel auch, wir sollen werden wie die Kinder. Also ganz so verkehrt kann es auch wieder nicht sein. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr nicht so viel schreit wie die Kinder jetzt gleich bei der Predigt. Aber andererseits ist auch gut, wenn ihr innerlich dabei seid und vielleicht äußerlich das auch manchmal merken lasst. Wir haben ein Thema für diesen Monat, das heißt Wurzeln. Und das heißt, wir haben 4 Predigten zum Thema Wurzeln und ich starte die Reihe. Und erstmal, als ich an Wurzeln gedacht habe, war ganz viel theoretisches Zeug in meinem Kopf. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, Wurzeln muss ganz, ganz viel mit unserem Alltag zu tun haben. Das muss was Praktisches werden und das wird zumindest bei mir heute auch ganz praktisch werden. Nächste Woche wird der Sami sprechen, Wurzeln, da wird es ganz viel um das Thema Gemeinschaft gehen. Dann geht es so um das Thema, dass wir in Jesus verwurzelt sein sollen. Und das Letzte habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also es geht darum, wo wir verwurzelt sind, was unser Leben ausmacht. 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Worum geht's wohl heute? Deine Idee? Bitte? Um Timotheus, ja. Habt ihr keine Idee, worum es geht? Um Geld, ja. War jetzt nicht so schwer, oder? Geht mir heute Morgen um Geld. Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Andererseits ist auch so, dass unsere Wurzeln bestimmen, wie wir mit dem Geld umgehen. Geld ist ja ein ganz wichtiges Thema für uns in unserem Leben. Und deswegen ist so die Frage für mich im Umgang auch mit Geld, worin sind wir verwurzelt? Wo hast du deine Wurzeln in Bezug auch auf dieses Thema? Ein Baum beginnt ja unter der Erde zu wachsen, da bilden sich die Wurzeln. Und das sind die Grundlagen für sein ganzes späteres Dasein. Die Wurzeln bestimmen, wie der Baum nachher wird, auch was daran wächst und so weiter. Und was aus ihm wird, das hängt von der Art des Samens ab, vom Standort, vom Wetter, von speziellen Ereignissen, die ihm dann noch geschehen und auch von der Versorgung mit Nährstoffen. So ist das irgendwie bei uns auch. Und jeder von uns hat irgendwie seine Wurzeln auch in der Vergangenheit. Wurzeln haben also ganz viel auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Sie spielen natürlich rein in unserer Gegenwart, sie sind ja da, sie arbeiten ja, aber sie haben sich in der Vergangenheit gebildet. Und deswegen stehen sie auch für das, was uns ganz grundlegend geprägt hat. Bei Menschen sprechen wir ja von so einer Prägezeit. Man geht in der Regel aus so bis zum 6. Lebensjahr. Manche sagen auch das noch ein bisschen länger. Das sind so die Prägejahre, die ein Mensch durchmacht. Und in diesen Jahren wird das Allermeiste, was uns nachher ausmacht, wie wir nachher sind, irgendwie festgelegt. Es ist das, was wir nachher ausleben und so. Und deswegen gibt es auch dieses Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und damit ist jetzt nicht unser Hans gemeint, der den Kaffee kocht, der ist auch gemeint, aber damit sind wir alle gemeint. Das heißt, was du in der Zeit nicht gelernt hast, das wird nachher richtig schwierig zu lernen. Umgekehrt ist es auch, was du in der Zeit gelernt hast, das lebst du auch. Und in dieser Zeit bekommt der Mensch auch ein Gefühl. Gefühl ist wichtig, weil Kinder lernen über Gefühl. Denen kannst du einen Koffer voll Informationen geben, das interessiert die überhaupt nicht. Die lernen intuitiv, die lernen durchs Gefühl, so wie die Eltern sind. So wie die Eltern mit Geld umgehen, was dieses Thema in ihrem Leben macht, das kriegen Kinder bis zum 6. Lebensjahr mit. Und es geht mir heute nicht nur um Geld, sondern es geht grundsätzlich um den Umgang mit Besitz. Umgang mit den Dingen, die wir so um uns haben, wo wir täglich mit umgehen. Und dieser Umgang damit, das bekommen Kinder mit und sie bekommen ein Gefühl für den Wert, den uns diese Sachen geben, den wir daraus ableiten. Wer in Armut aufwächst, der schwört sich vielleicht, ich werde niemals arm sein. Kann sein, dass er sich das vornimmt. Ich werde niemals arm sein. Und er wird alles in seinem Leben tun, um wenigstens irgendwann einen dicken BMW zu fahren. Ein anderer, der wächst in einer ganz ähnlichen Situation auf und er bleibt wie seine Eltern in der Hartz-IV-Schleife, weil er einfach irgendwo in seiner Resignation drin ist oder weil er sich denkt, naja, ist ja auch schön, nichts tun zu müssen und trotzdem irgendwie versorgt zu werden. Also die Schlüsse, die wir ziehen, die sind ganz unterschiedlich und die haben ganz viel damit auch zu tun, was wir mitbekommen. In der Kindheit werden die Grundlagen der Verschwender, gelegt, der Geizigen, der ängstlich Vorsorgenden, der Sparfüchse, der Raffgierigen, der Ausgewogenen, der gerne Teilenden, der Großzügigen. All das wird schon gelegt in unserer Kindheit. Und wenn du meinst, dass du mit Geld so umgehst, weil deine Umstände es gerade von dir fordern, dann ist das nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Also wenn du meinst, dass gerade weil die Situation das fordert, weil jetzt eben zum Beispiel die große Rechnung wiederkommt und deswegen hast du gerade kein Geld, dann ist das ein Teil der Wahrheit, denn ein anderer hat dafür vorgesorgt, du hast es nicht. Es ist also nur ein Teil der Wahrheit, dass deine Umstände dafür sorgen, dass es gerade so ist, wie es ist und wie du mit deinem Geld umgehst. Ein anderer handelt in denselben Umständen völlig anders. Er oder sie haben nämlich andere Wurzeln und damit auch andere Werte aufgebaut. Die Bibel spricht sehr viel über Geld. Und in Matthäus 6, Vers 24 lesen wir, dass wir nur einem Herrn dienen können. Und zwar entweder Gott oder, die andere Seite wird genannt, der Mammon. Und dabei müssen wir verstehen, dass Geld nicht dasselbe ist wie Mammon. Das ist nicht eins zu eins übertragbar. Geld ist völlig neutral. Geld ist ein Mittel, mit dem wir umgehen können. Geld wird zum Mammon, wenn es anfängt, mein Leben zu regieren. Das heißt, wenn es zum Herrn wird. Und hier wird auch gleichzeitig klar, dass Jesus eben auch Herr sein will. Ja, er sagt ja auch, diese Vers sagt ja dass wir nicht zwei Herren dienen können, entweder Gott oder also Jesus und dem Mammon. Das heißt also, es ist klar, Gott will auch Herr sein in unserem Leben. Und die andere Seite ist eben das Geld. Und das ist eben auch möglich, dass uns das Geld regiert. Und in dem Moment wird es zum Gott, wird es zum Mammon. Woran kann ich denn erkennen, ob ich unter der Herrschaft des Geldes stehe? Und ich möchte mal dazu eine Stelle lesen aus 2. Korinther 6, da habe ich jetzt gar nicht die, da fehlt was. Nein, der 2. Korinther, da fehlt noch irgendeine Angabe, weiß ich jetzt nicht. Nee, der Stift, da fehlt was. Ich weiß nicht, da fehlt das Kapitel. Ist egal. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ist ein wichtiger Vers für mich, auch für die Gemeinde. Mir ist es immer wichtig, dass Menschen gerne geben und wenn sie nicht gerne geben, dann hat es eigentlich gar nicht viel Wert. Aber diese Verse machen zunächst mal klar, wie die Bibel meint, dass es gut wäre, mit Geld umzugehen. Denn Geld soll als erstes grundlegend, soll gesät werden. Es soll nicht gehortet werden. Geld soll gesät werden, nicht gehortet. Das heißt, Geld soll geteilt werden, mitgeteilt werden, weitergegeben werden, soll arbeiten, wie auch immer. Es soll unterwegs sein. Das ist jetzt das ist nicht gegen Sparen gerichtet, aber Sparen, so ist mir das nochmal klar geworden, auch nochmal in Beschäftigung mit anderen Stellen, beim Sparen sollte es darum gehen, dass wir durch das Sparen eine Grundlage schaffen, damit wir in bestimmten Notsituationen, die wir irgendwie absehen können, eine Grundlage haben. Zum Beispiel solltest du Geld haben, wenn du eine Wohnung hast, wenn dir dein Kühlschrank kaputt geht, dass du möglichst dir einen neuen Kühlschrank kaufen kannst. Wenn du ein Haus hast, brauchst du eine größere Rücklage, denn wenn das Dach kaputt geht, dann kostet das 20.000 Euro. Jetzt wirst du vielleicht nicht die 20.000 Euro gespart haben, aber mindestens erstmal so einen Ansatz davon haben. Aber was wir eben nicht tun sollten, ist einfach nur das Geld auf dem Sparbuch liegen haben, so, weil es wird immer mehr und es ist so ein gutes Gefühl, möglichst viel auf dem Sparbuch zu haben. Da gibt es eine Stelle, Bibelstelle von dem Mann, der in seinen Scheunen sammelt und Gott sagt, lieber Freund, du sammelst ganz viel und morgen bist du tot und was hast du dann davon? Also Geld soll nicht gehortet werden, aber eine Rücklage schaffen ist was Gutes. Aber Geld soll grundsätzlich gesät werden, das ist der Gedanke, von dem ich komme. Und das Zweite ist, wer etwas gibt, der soll das gerne tun. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wir wollen es also gerne tun. Nun ist das Ziel der Stelle nicht, dass wir nicht geben sollen, wenn wir nicht gerne geben. Das heißt also nach dem Motto, ich gebe nicht gerne, das bringt mir jetzt gar nichts, also gebe ich nichts. Das will die Stelle nicht sagen. Gott will dir nicht sagen, wenn du nicht gerne gibst, dann lass es halt sein. Das Ziel ist ein ganz anderes. Es geht darum, dahin zu kommen, dass man freiwillig und gerne gibt. Das ist das Ziel. Ziel dieser Stelle ist, werde ein fröhlicher Geber und nicht behalt dein Geld, wenn du nicht fröhlich gibst. Das ist wie mit dem Abendmahl. Wir kommen gleich zum Abendmahl. Da wird auch gesagt, wenn da jemand sein Leben nicht in Ordnung hat, dann ist das nicht gut, wenn er zum Abendmahlstisch geht. Aber da wird dann nicht gesagt, du sollst nicht zum Abendmahl gehen, sondern bring dein Leben in Ordnung. Also das Ziel ist, das Abendmahl soll uns anreizen, dass unser Leben in Ordnung kommt. Nicht, dass wir nicht zum Abendmahl gehen. Und so ist es genauso damit. Also Ziel ist es, ein fröhlicher Geber zu werden. Ich habe hier mit meinen Seiten Probleme, die umzublättern. Ich muss immer, tut mir leid, ich muss leider den Finger in den Mund nehmen, es geht nicht anders. Aber die Frage ist ja, warum fällt uns denn Geben manchmal schwer? Woran kann man denn erkennen, ob wir vom Geld regiert werden oder ob es zum Mammon, zum Herrn wird in unserem Leben? Und Mammon ist nicht nur bei den Reichen ein Thema, sondern wenn du arm bist und dich dauernd damit beschäftigst, oh, wie komme ich klar mit meinem Geld, wird Geld genauso zu Mammon, denn es bestimmt dich. Die Bibel sagt da, warum bist du nicht wie ein Vogel und verlässt dich darauf, dass Gott dich versorgen wird? Ist jetzt so leicht gesagt, ja, ich sage das nur. Aber das Wort Gottes spricht darüber. Das heißt also, Mammon ist nicht nur ein Thema für Reiche, sondern genauso auch für Menschen, die nicht so viel haben. Und deswegen sagt die Bibel auf der anderen Seite, es ist auch nicht gut, wenn du ganz reich bist, und es ist auch nicht gut, wenn du ganz arm bist. So, jetzt sagst du, das Leben ist nun mal so. Ja, ist auch so. Aber das sind halt grundlegende Aussagen. So, ich habe mal ein paar Punkte zusammengestellt, an denen man selber mal einfach mal abchecken kann, wo stehe ich denn so. Es gibt sicherlich noch andere Punkte. Zwar Gründe, nicht gerne zu geben. Können wir die Folie mal machen? Gründe, nicht gerne zu geben. Das kann zum Beispiel sein, Angst nach dem Geben zu wenig Geld zu haben. Ja, du gibst das weg und dann sagst du, naja gut, wie soll ich denn dann mit meinem Haushalt klarkommen? Das kann ein Grund sein. Anderer Grund kann sein, anderen etwas nicht zu gönnen. Ich meine, ich habe mir das Geld erarbeitet und ich soll das jetzt dem da geben, der hat eigentlich die ganze Woche zu Hause gesessen, hat nichts getan, ich soll dem jetzt was geben. Das ist so, es hat mit dem Thema Neid zu tun, vielleicht dann auch ins Thema Geiz geht das rein. Oder wenn ich in die Gemeinde nicht geben will. Ich habe die Überzeugung, dass die in der Gemeinde nicht gut mit meinem Geld umgeben, deswegen gebe ich kein Geld in die Gemeinde. Kann ein Grund sein. Es wird da nicht richtig eingesetzt. Oder ich bin enttäuscht worden. Auch gerade mit dem Thema Geld kann man enttäuscht werden, man kann ausgenutzt werden, man kann auch in bestimmten Gemeinden schlechte Erfahrungen mit Geld machen, mit Missbrauch und so weiter. Und jetzt kommst du woanders hin. Jetzt fällt es dir wirklich schwer, dann damit umzugehen. Du bist enttäuscht worden, verletzt worden und deswegen gehst du nicht gut damit um. Oder Rebellion. Ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich was zu geben habe. Da wird in der Gemeinde ein Aufruf gemacht. Wir haben zum Beispiel ja auch hier diese Aktion, mein Herz für sein Haus. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, dass ich hier was geben soll. Das ist Rebellion. Das ist einfach, du machst es einfach nicht. Es wird dir was gesagt und eigentlich verstehst du, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, es wäre gut, das zu tun, aber du machst es nicht. Ja. Oder sich einfach unter Druck gesetzt zu fühlen durch diverse Umstände. Das kann auch sein, dass du in ganz vielen Situationen in deinem Leben drin bist, die dir sowieso schon Druck machen. Jetzt kommt das noch oben drauf und du sollst noch geben. Es fällt dir ganz schwer, auch dieses Thema dann noch einzuordnen. Oder es gibt auch einfach den Punkt, du hast eigentlich dich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Du kennst gar keine Lehre. Du weißt gar nicht, was die Bibel über das Thema Geld sagt. Und deswegen weißt du gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Du machst es halt so, wie du geprägt worden bist. Aber es gibt noch einen wichtigen anderen Punkt und das ist ein ganz grundlegender Punkt, um den geht es eigentlich wahrscheinlich dann mehr auch in der dritten Predigt, dieser Reihe Wurzeln. Du kennst Jesus noch gar nicht wirklich. Und wenn du Jesus nicht wirklich kennst, dann bist du nämlich tatsächlich vollgeworfen auf deine Prägejahre. Aber wenn Jesus in dein Leben reinkommt, dann fängt er an deinen Wurzeln, an deiner Prägung etwas zu tun. Da kommt ein neues Denken in dein Leben hinein. Und wenn du dieses neue Denken von Jesus her nicht hast, dann wirst du es einfach so machen, wie du persönlich denkst, so aus deiner Prägung heraus, wie es gut oder schlecht ist. Aber jetzt kommt Jesus in dein Leben rein und mit Jesus kommt die Sehnsucht, ich möchte mein Leben und auch mein Geld Gott weihen. Und dann fängst du an, anders über Geld nachzudenken. Und wenn du diesen Zug, diesen Drang von Jesus nicht hast, weil Jesus nämlich gar nicht in deinem Leben drin ist, dann wirst du mit dem Thema Geld automatisch anders umgehen. Verstehst du? Jesus ist derjenige, der nicht sagt, hör mal, ich möchte 10 Euro von dir haben, sondern Jesus ist, der sagt, ich möchte Herr in deinem Leben sein. Und nur dann kann auch der Mammon nicht Herr in deinem Leben sein. Denn wie gesagt, bei Mammon geht es nicht nur um Geld, sondern es geht um die ganz äußerlichen Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Ich bin jetzt schwerpunktmäßig heute beim Geld. Wer Jesus folgt, der hat eine andere Lebensrichtung. Auch die Motivation, wenn du gibst, die sagt etwas darüber, wie du zum Geld oder auch zum Mammon stehst. Eine schlechte Motivation zu geben kann sein, zum Beispiel schlecht dazustehen, wenn du nicht gibst. Oder auch sich vor anderen darstellen. Die Bibel sagt, wenn die Linke gibt, soll die Rechte nicht Bescheid wissen oder umgekehrt, weiß ich jetzt nicht. Das bedeutet, eigentlich soll man nicht drüber reden, aber man lässt das dann schon mal fallen. Ja, ich habe dann da doch eine größere Summe gegeben, das war mir schon wichtig, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt und ja, das war mein ganzes Urlaubsgeld, was ich dann da gegeben habe. Ja, kannst du machen, aber es kann eine falsche Motivation sein, einfach schlecht dastehen, wenn man nicht gibt, oder gut dazustehen, wenn man gibt, sich vor anderen darstellen. Oder vielleicht auch die Angst, von Gott abgelehnt zu werden. Gott ist auf mich böse, wenn ich nicht gebe. Tut mir gefallen, denkt nicht über sowas nach. Gott ist nicht böse, wenn du nicht gibst. Gott ist überhaupt nicht böse, wenn du nicht gibst. Gott hat gute Gedanken mit deinem Leben und deswegen sagt Gott, gib ab von dem, was du hast, weil ich dich lieb habe. Das ist ein ganz anderer Gedanke. Also, aber es gibt diese Angst, wenn ich nicht gebe, wenn ich da nicht mitmache, dann das Geld wird nicht verantwortlich eingeteilt. Das heißt also, damit meine ich, man gibt einfach Geld weg, ohne darüber nachzudenken. So aus so einem Impuls. Das kann mal richtig sein. Ja, du merkst in der Predigt, du bist angesprochen, du sollst jetzt was geben. Das kann richtig sein. Aber ich sage dir, das Normale ist, dass du dein Geld ordentlich einteilst und dir Gedanken darüber machst, wie du dein Geld auch gibst. Das ist das Normale und das Gute und das Gesunde. Wir sind Verwalter über unser Geld. Und du solltest wissen, wie viel Geld bei dir reinkommt und du solltest wissen, wie viel Geld bei dir auch rausgeht und für was die Dinge rausgehen. Das solltest du wissen. Es ist gut, ein Haushaltsbuch zu haben oder zumindest so die groben Linien zu wissen. Das ist wichtig. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, wo du dein Geld nicht zum Fenster rausschmeißen brauchst und du kannst es dann auch wieder geben. Das ist das Gleiche auch mit Zeit. Und ich stelle fest, dass viele Christen oft deswegen nicht geben, weil sie kein Geld haben, weil sie ihr Geld nicht richtig verwalten. Und dann sitzen sie in einem Gottesdienst und drücken auf einmal 100 Euro irgendwo in eine Kollekte rein, weil der Prediger so emotional war und sie haben nichts mehr zu essen. Das ist Banane. Das will Gott nicht so. So, falsche Prioritäten ist sowas Ähnliches. Falsche Prioritäten ist das, das sind Leute, die alles ins Reich Gottes reingeben und die Kinder, die laufen zu Hause in Lumpen rum, jetzt mal eben extrem, ja. Ich kenne sowas, ich habe so Leute kennengelernt, die haben wirklich alles gegeben für die Gemeinde und sonst was. Und wenn du dann die Familie erlebt hast, da war es dann so, dass der Vater gesagt hat, in mein Haus kommen keine Levi's-Jeans, du kannst auch die billigen vom Aldi anziehen. Ja, ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Aber die Kinder leben in dieser Welt und die müssen auch irgendwie da klarkommen und die sind noch nicht so weit in vielen Dingen und sie brauchen manchmal diese Dinge eben. Und dann muss man manchmal Geld an Stellen ausgeben, wo man selber vielleicht als Eltern gar nicht so versteht, aber wo man merkt, das ist jetzt wichtig für meine Kinder. Zum Beispiel. Oder die Frau läuft rum wie was weiß ich was. Oder sowas. Oder du fährst immer nur mit einem Auto rum, was total verschrottet aussieht oder irgendwie so. Versteht ihr? Also falsche Prioritäten. Auch hier müssen wir gucken. Und das andere ist noch das sind Leute, die nur in bestimmte Projekte in die Gemeinde geben, weil sie damit steuern können. Man bekommt ein Stück weit Macht. Das sind Leute, die jetzt vielleicht auch mehr Geld haben, die dann irgendwo sagen, ich gebe in dieses Projekt 5.000 Euro, wenn wir das dann machen. Das ist so ein Einflussgewinn über Geld, das ist was ganz Übles. Vor allen Dingen Gemeinden sollten sich auf sowas nicht einlassen und Leitungen, weil man nämlich damit in Abhängigkeiten gerät, die gar nicht gesund sind. Wo sind deine Wurzeln? Du spürst, wie es manchmal von zwei Seiten an dir zieht und das ist völlig normal. Du weißt nicht, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen? Bin ich jetzt hier in der Rebellion oder was? Und es ist wichtig, einfach auch da vor Gott still zu werden und einfach zu gucken, dich nicht zu verkrampfen. Und es gibt manchmal Zeiten, da solltest du geben und es gibt auch Zeiten, da solltest du nicht geben. Und mach einfach dein Herz dafür weit, lass dich von Gott da inspirieren, schau in die Bibel rein und komm auch über dem Thema zur Ruhe und geh mit dem Thema Geld so um, dass du es einfach auch vor Gott bewegst. Und es ist manchmal ein Kampf. In unserem Kapitel im 1. Timotheus 6 lesen wir auch von einem guten Kampf des Glaubens hier in Bezug auch aufs Geld. Was machen wir jetzt damit? Was hilft uns beim richtigen Umgang mit dem Besitz? Wir schauen mal in 1. Timotheus 6 rein. Ich lese jetzt nicht das Kapitel vor, hatte ich eigentlich vor, aber ich habe einfach zu viel. Im Vers 6 steht da, ein großer Gewinn ist die Frömmigkeit. Leben im Gott ist Frömmigkeit, also Frömmigkeit bedeutet Leben im Glauben an Gott. Ein großer Gewinn ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Ich muss ein bisschen mehr lesen, merke ich gerade, sonst versteht man das nicht. Hat das an den Ständer hier hingetan. So. Ja, ich lasse es mal dabei. Also der Vers sagt, es ist ein großer Gewinn, die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Da steht was ganz, 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 ganz Wichtiges. Da steht nämlich, und das ist mein erster Punkt zu diesem Ding, wie wir mit dem Geld umgehen können, es gibt etwas zu gewinnen. Es ist ein großer Gewinn. Es gibt etwas zu gewinnen. Wie ist das Gefühl, wenn dir jemand sagt, du sollst geben? Das Gefühl ist, da geht was weg. Ich habe was zu verlieren. Und die Bibel sagt hier, es gibt etwas zu gewinnen. Ist eigentlich auch klar, selbst wenn du bei einer Lotterie mitmachst, dann ist ja so, dass du erstmal investieren musst. Also es gibt etwas zu gewinnen. Keiner macht bei einer Lotterie mit oder irgendwas, wenn er nicht die Chance hat, etwas zu gewinnen, oder? Machst du sowas? Ich meine, ich weiß nicht, ob er bei sowas mitmacht. Ich habe an sowas überhaupt kein Interesse. Aber es gibt etwas zu gewinnen. Und das möchte ich dir sagen, liebe Seele, mach dir bitte bewusst, du wirst nur das gerne tun. Und ihr könnt gleich zu mir kommen und sagen, bei mir ist das anders und mir das erklären. Und ich werde dir zeigen, dass es anders ist. Du wirst nur das gerne tun, wo du in irgendeiner Form im Anschluss für dich Gewinn erwartest. Und ich wette, dass ich das jedem beweisen kann, der mit irgendeiner Sache zu mir kommt, wo er sagt, das mache ich völlig eigennützig. Und eigennützig ist auch in dem Sinn auch immer, muss man immer in Bezug zu dem, was du da tust. Du wirst also immer die Dinge nur gerne dann tun, wenn du weißt, es kommt für mich am Ende etwas Gutes raus. Aber um den genannten Gewinn zu begreifen, musst du bereits in einer engen Beziehung mit Jesus leben. Diese Stellen hier können wir nicht verstehen, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind. Also wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, es ist alles ganz schön hier, aber ich begreife gar nicht, was dir da erzählt, dann möchte ich dir vorschlagen, heute Morgen mit Jesus dein Leben zu beginnen. Und ich sage dir, dann wirst du auf einmal einen Gewinnhorizont erkennen, der dich auch verstehen lässt, was ich heute Morgen hier erzähle. Also, was ist der Gewinn aus meiner Ehe für mich? Jetzt sitzt meine Frau heute hier. Ich hatte erst gedacht, sie hat Jungscha, sie kriegt es nicht mit, aber sie sitzt jetzt hier. Was ist der Gewinn aus meiner Ehe für mich? Was würdet ihr sagen? Was ist der Gewinn eurer Ehe? Oder wenn ihr noch keine Ehe habt, was würdet ihr denken, wenn ihr verheiratet seid? Welchen Gewinn habt ihr daraus? Können wir mal so ein paar Sachen, können wir mal was sagen? Gemeinsamkeit, ja? Unterstützung. Aufmerksamkeit, Putzfrau, Dankeschön, ja. Das hilft mir sehr. Gutes Essen. Ihr merkt schon, also hier werden nur die Männer angesprochen, die dann irgendwie was haben. Obwohl mittlerweile kochen ja auch Männer mit recht gut. Wenn ich koche, das will keiner essen. Und ich sehe auch zu, dass das so bleibt, sonst muss ich kochen. Wisst ihr was? Ich glaube, unterbewusst ist das bei mir wirklich so. Ich könnte mir ja Mühe geben. Ja, meine Frau weiß das. Also, was ist der Gewinn für meine Ehe? Mariana wäscht, kocht, hört mir zu, macht die Steuererklärung. Ab und zu haben wir auch Sex. Und manchmal ist es auch gut. Ja, das ist der Gewinn meiner Ehe. Das wäre für mich kein gutes Argument gewesen, diese Frau zu heiraten. Ich meine, das sind alles Dinge, die passieren bei uns und ich bin echt super dankbar dafür. Ich bin wirklich gut, super dankbar dafür, dass Mariana Dinge tut, die mir schwerfallen. Ich käme auch über die Runden. Ja, ich kann auch die Steuererklärung. Ich kann auch so kochen, dass ich den Bauch voll kriege. All das geht. Das, Mariana macht es einfach auf eine Art und Weise und mit einer Leichtigkeit viel besser. Dafür tue ich andere Dinge. Aber deswegen habe ich sie doch nicht geheiratet. Das wäre ein Arrangement, das wäre eine Wohngemeinschaft mit Zusatz, ja. Und das wäre zu wenig. Ich bin mit meiner Frau zusammen, ich kann das gar nicht erklären, weil ich sie liebe, weil sie zu mir gehört, weil ich sie haben will, weil sie ein Stück von mir ist. Deswegen bin ich mit der zusammen. Und ich werde auch nicht zu meiner Frau sagen, wenn sie dann nicht geputzt hat, hör mal, du hast hier deine Hausarbeit noch nicht gemacht, das mache ich nicht. Ich meine, sie macht das alleine, aber sie sagt das höchstens zu mir, kannst du mir mal helfen. Also das ist so, da ist eine Verbindung da und mich dann auch irgendwann auch immer oder zwischendurch immer wieder zurückzunehmen, nämlich genügsam zu sein. Ja, das eine ist der Gewinn und das andere ist die Genügsamkeit, die in der Stelle angesprochen wird. Genügsam zu sein ist für mich völlig selbstverständlich. Wenn wir dann manchmal irgendwas machen sollen, dann sagt sie, ja Frank, wollen wir jetzt das machen? Dann sage ich zu ihr, ja Mariana, wenn dir das gefällt, dann machen wir das. Dann sagt sie, ja, aber ich will auch, dass dir das gefällt. Und dann sage ich, ja gut, also wenn du das für dich gut ist. Versteht ihr, das ist so, da kommt einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich möchte, dass das Beste für dich geschieht. Das ist für uns, da müssen wir nicht drüber nachdenken, das tun wir auch mal. Das tun wir auch manchmal, ja. Nein, das tun wir, es ist, glaube ich, ein Lebensstil von uns. Und trotzdem gibt es die Stellen, wo man dann seinen eigenen Kopf durchdrückt. Das ist ja auch ganz normal und menschlich. Aber versteht ihr, da, wo die Beziehung da ist, da wird die Genügsamkeit, da wird das sich zurücknehmen auf einmal zum Lebensstil. Und dann wird aus dieser Beziehung ein Gewinn. Ich habe einen riesen Gewinn aus dieser Beziehung. Weil meine Frau ist mein Gegenüber. Das ist, wo ich merke auf einmal, wow, das ist genau das, was ich auch brauche. Auch wenn mir vieles in manchen Situationen auch nicht gut gefällt und es auch Auseinandersetzungen gibt und Konflikte gibt. Aber das grundsätzlich stimmt da. Ich habe einen Riesengewinn daraus. Wenn ich mich auch da hineingebe, wenn ich sie lasse, wenn ich sie fördere, wenn ich mich selber auch zurücknehme und Genügsamkeit lebe. Also du kannst einen riesengroßen Gewinn haben, wenn du dich investierst. Das Zweite ist, es geht so darum, wie kommen wir dahin, dass wir auch mit dem Geld gut umgehen und einen guten Draht dazu kriegen, gut damit umgehen. Geld und Besitz sind kurzlebig, das sollen wir uns klar machen. Wir sollen uns hier bewusst machen, das ist eine kurzlebige Sache, mit der wir es hier zu tun haben. 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 10 steht, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts mit hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, das ist so der Leitvers. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Ich kann es immer nur wieder betonen, wir Christen betrachten das Leben aus der Ewigkeitsperspektive. Das ist wichtig, das ist einfach so. Weil wir auch keine Angst davor haben, vor dem, was kommt, weil wir wissen, ey, wir haben eine Ewigkeit, die ist einfach grandios. Und in diese Ewigkeit ist eingebettet dieses kleine Leben, was wir hier haben, die 70 Jahre, 80, was weiß ich, wie lange wir hier leben. Das ist ein Stück davon. Und dieses Leben, dieser kleine Abschnitt hat etwas zu tun mit dem danach. Irgendwas hat es zu tun. Ich habe es noch nicht genau kapiert, was es genau damit zu tun hat, aber es hat etwas damit zu tun. Und es geht hier auch nicht darum, dass Gott dich verwirft, wenn du jetzt nicht so den exakten guten Umgang mit Geld hast. Gott ist nicht fehlerorientiert, sondern Gott sucht dein Herz. Darum geht es hier nicht. Aber wir haben eine andere Stelle im 1. Korinther 3, da wird davon gesprochen, dass wir hier in unserem Leben Dinge anhäufen können. Und dann sagt diese Stelle, kann dann sein wie Holz, Stroh oder Heu oder so weiter. Das sind Dinge, die wir hier tun, die verbrennen, die nicht bleiben. Oder es können auch Materialien sein, die im Feuer des Gerichtes bestehen bleiben. Und hier geht es nicht um Verdammnis, sondern hier geht es um das, was wir irgendwie mitnehmen in die nächste Zeit, in die wir dann hineingehen werden. Aber auch schon hier, auf dieser Erde, wenn wir falsch mit den Dingen umgehen, schaden wir uns selbst am meisten. Denn wenn Besitz zum Mammon wird und damit zum Herrn, dann rückt Gott mindestens an die zweite Stelle. Und da gehört er nicht hin. Und damit ist er auch nicht zufrieden. Gott ist eifersüchtig, steht an einer Stelle im Alten Testament. Er will erste Stelle haben. Und das ist gut so. Und das Wichtige dabei ist für dich, wenn Gott an erster Stelle steht, dann stehst du bei dir selber auch an der ersten Stelle. Und dann geht es dir am allerbesten. Und weil Gott an die zweite Stelle rückt, sagt dieser Text hier auch, das ist der Grund für Schmerzen, die wir haben, für Dinge, die in unser Leben hineinkommen. Das sind Dinge, die wir uns selbst zufügen, wo wir selbst uns Blockaden aufbauen, es uns selber schwer machen. Deswegen Gott an die erste Stelle, damit du selbst in deinem Leben einfach auch dich entfaltest. Hier wird die schlechte Wurzel beim Namen genannt, Geldgier oder falscher Umgang mit Besitz. Als Gegenprogramm wird uns ein bescheidener Lebensstil vorgeschlagen. Dazu kommen gleich noch Gedanken. Tut mir leid, wenn ich heute so lange predige, ging ich anders. Könnt ihr auch sagen, machst ja immer, habt ihr auch recht. Wird ein bescheidener Lebensstil vorgeschlagen. Also von wegen Wohlstandsevangelium finde ich persönlich in der Bibel nicht. Frag mich immer, wo das herkommt, diese Gedanken. Der Umgang mit Besitz, der kann sowas wie ein Seitensprung werden. Also da, wo ich den Partner betrüge. Du hast eine halbe Stunde Spaß im Bett, wenn es gut geht, eine halbe Stunde Spaß im Bett und 40 Jahre gute Ehe, die du vielleicht danach hättest leben können, die sind im Eimer. Eine halbe Stunde Spaß und eine gute Beziehung, die sich aufbauen will und die von Treue lebt, kann darüber völlig zerbrechen. Oder es kann dir unmöglich machen, überhaupt darin dann nachher so aufzugehen. Und so ist das mit dem Besitz auch. Manchmal haben wir so ein bisschen Spaß an irgendwelchen Dingen. Wir häufen irgendwas an, so ein bisschen Spaß. Und das Eigentliche, wo es darum geht, so diese Beziehung zu Jesus, die kommt in den Hintergrund, Gott gerät an die zweite Stelle und alles ist irgendwie fade. Fade. Ist dein Christsein fade? Ist dein Leben mit Gott manchmal fade? Hat das damit was zu tun, an welcher Stelle Gott in deinem Leben steht? Was bleibt im ewigen Leben von deiner Treue zu Gott übrig? Ich weiß, dass die Bibel von verschiedenen Arten von Lohn spricht. Ich verstehe diese Dinge nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe manches davon nicht richtig verstanden. Ich persönlich habe für mich da ein Bild, was mir hilft. Stell dir vor, du stehst jetzt plötzlich vor Jesus. Ja, du kommst an, du stirbst, jetzt kommst vor Jesus. Tür geht auf, Jesus steht da und was wäre dann schön, habe ich mich gefragt. Was wäre schön in diesem Augenblick? Gut, kann man sich einiges vorstellen. Und ich habe mir so gedacht, es wäre schön, wenn ich ihm dann begegne und wenn ich dann in meinem Leben so unterwegs zu ihm, wir sind ja hier unterwegs zu Gott, so unterwegs zu ihm, ein paar Gänseblümchen gepflückt hätte. Und ich würde dieses kleine Sträußchen Gänseblümchen nehmen, würde sagen, Jesus, für dich. Versteht ihr, das ist nichts Großes. Ich rede hier nicht von irgendwelchen gewaltigen Dingen. Und wenn ich die Gänseblümchen nicht mitbringe, dann wird Jesus nicht sagen, oh, was bist denn du für einer? Oh, hinten die Ecke rechts ist für dich da, das dunkle Loch. Das macht Jesus nicht. Jesus nimmt dich an. Der Unterschied ist, was es mit mir macht, wie ich ihm begegne. Ja, ich glaube, es geht ganz stark um das, was es mit dir macht in der Begegnung zu Jesus, was du heute tust. Ist es nicht die größte Freude zu Weihnachten, wenn man sieht, wie die Kinder die Geschenke auspacken? Ist es nicht die größte Freude, wenn ich jemandem was schenke und ich merke, das, was ich ihm da tue, das tut dem anderen gut? Ist da nicht der Lohn schon eigentlich drin? Was ich sagen möchte ist, das, was wir hier tun, damit beeindruckst du Gott nicht und damit schaffst du auch nicht den Himmel. Du kommst in den Himmel aus Gnade zu Gott. Aber ist es nicht schön, wenn du Jesus, wenn du ankommst, einfach einen kleinen Strauß Blumen reichen kannst und Jesus, du merkst einfach, wie sein Lächeln auf dem Gesicht kommt und sagt, boah, danke schön, danke Frank. Ich kann mir vorstellen, dass das der Lohn, dass es dieses Lächeln, dieses besondere Lächeln mehr ist als alle anderen Lohn, den wir uns vorstellen können. Und so möchte ich leben. Ich wünsche mir, dass es mein Lebensprogramm ist, Gott Freude zu machen. Wisst ihr, warum wir Lobpreis machen? Um Gott ein bisschen Freude zu machen. Du sagst, das ist nicht mein Zugang zu Gott. Der Lobpreis in der Gemeinde mit den Geschwistern zusammen, das ist ein Weg, das Herz Gottes zu erreichen. Egal, wie du dich dabei fühlst. Aber ich sage dir, wenn du es von Herzen tust, dann wird es auch ganz viel mit deinem Gefühl machen. Vers 11 und 12 sagt, aber du Mensch, fliehe, jage, kämpfe, wozu du berufen bist. Ich bin noch nicht fertig, ich habe noch Zeit. Ihr könnt euch mal mit diesen Versen 11 und 12 beschäftigen. Da ist dann so, da kommt dieser Faktor des Einsatzes, des sich hineingebens, kommt da hinein. Dazu sage ich jetzt nicht, lest das mal selber. Aber diese Verben, die machen auch klar, was für ein Einsatz dahinter steht. Fliehe, jage, kämpfe, da geht es um Gerechtigkeit und so weiter. Wie gesagt, da sage ich jetzt nichts zu. Und es macht nochmal klar, da ist ein Abenteuer. Wir sind mit Gott unterwegs, da ist nichts mit Fade. Da ist überhaupt nichts mit Fade, sondern da ist Einsatz. Das kostet auch etwas. Das ist sogar manchmal anstrengend. Aber ich sag dir, wenn eine Sache nicht anstrengend ist, dann wird sie irgendwann auch langweilig. Also Leben ist auch Einsatz. Das gehört genauso dazu. Das ist so das, vielleicht das Gegenstück zu den Gänseblümchen. Und ich möchte das Thema noch abrunden mit ein paar Gedanken zu einer besonderen Gruppe unter uns. Und ich glaube, diese Gruppe ist hier komplett versammelt. Und zwar in dem Text heißt es, mit einer besonderen Gruppe, da war ich gerade. Und zwar mit der Gruppe der Reichen. Vielleicht sagst du, ich bin nicht reich. Du bist reich. Du bist reich. Wenn wir den Text mal als Grundlage nehmen, den wir jetzt hier gelesen haben, da sagt Paulus, wir wollen uns damit begnügen lassen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben. Und ich ergänze mal, vielleicht auch noch ein Dach über dem Kopf wäre nicht schlecht. Und ich schließe daraus mal oberflächlich, ganz oberflächlich, dieses Thema Reichtum betrachtet. Wenn du mehr hast als eine Hose und einen Pullover und jeden Tag drei Schalen Reis oder ein paar Kartoffeln und eine Wohnung, dann bist du reich. Wenn das für dich zutrifft, dann gilt der folgende Text dann auch für dich. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als einen guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Was hilft uns beim richtigen Umgang mit Besitz? Das ist, sind die Punkte, die ich habe. Der dritte Punkt heißt genießen. Was hilft dir beim guten Umgang mit Besitz? Genieße ihn. Vers 17, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Stolz auf Besitz, das, was du geschaffen hast, auf der einen Seite, und dazu Nein zu sagen, nein, ich bin nicht stolz darauf, so will ich nicht damit umgehen, sondern ich möchte es genießen. Das heißt, hier steht, zu einem falschen Umgang mit Geld steht auf der anderen Seite das Genießen. Genuss hilft, dass Besitz nicht zum Mammon wird. Wenn du etwas genießt, dann beherrscht es dich nicht. Das, was du genießt, das genießt du. Da machst du etwas damit. Das macht nicht etwas mit dir. Wenn du dankbar bist, wenn du es nimmst, wenn du es auf dich wirken lässt, wenn du es dir damit gut gehen lässt, dann machst du etwas damit. Ich weiß, dass der Grad zum Hineinrutschen in irgendetwas, dass es anfängt, dich zu benutzen, sehr, sehr schmal ist. Wir kommen dann ganz leicht auch in den Bereich, dass eine Sache zur Sucht wird, dass ich es unbedingt haben muss und so weiter. Das Genießen ist irgendwo davor. Das ist einfach eine Dankbarkeit. Wir haben in der Bibel eine ganz wichtige Geschichte von einem verlorenen Sohn, die erzählt wird, und der eine, der haut ja ab und verprasst das ganze Geld, der andere bleibt zu Hause. Und dieser andere Sohn, der wird sauer, als der Vater für den ersten Sohn, der zurückkommt, eine dicke Fete macht und da das Schaf schlachtet und so weiter. Und dann sagt er, für mich hast du noch nie ein Schaf geschlachtet. Und der Vater sagt zu ihm, hey, hör mal zu hier, der Stall ist voll. Der hätte dir immer was nehmen können. Der hat nicht genossen, was er hat. Er sagte, was mir gehört, gehört doch auch dir. Du hast nicht genossen. Der hat die ganze Zeit nur gehabt, ich muss arbeiten und ich muss für meinen Vater und ich will ihm dienen und da. Und er hat nicht genossen. Und auf einmal merkt man an dieser Stelle, dass das Ganze für ihn der Mammon geworden ist. Dem gibst du und ich habe nicht. Wenn du nicht genießt, dann steht der Neid und der Geiz vor der Tür. Passt das mit Bescheidenheit, passen Bescheidenheit und Genießen zusammen? Wie viele Hosen brauchst du, um dich wohlzufühlen? Wie viele Pullover, wie viele Schuhe, wie viel Frank, wie viele Gitarren? Wie viel brauchst du? Gourmetgerichte, das sind ja so diese in Feinschmeckerlokalen, die habe ich noch nie verstanden. Da kriegt man so einen Teller. Der hat einen Durchmesser von 1,5 Metern. Und oben rechts in der Ecke liegt eine Kartoffel. Links so ein Stück, kleines blutiges Stück Fleisch. Und oben rechts eine Petersilie. Das Gute ist, das Ding hat mehrere Gänge. Also du hast immer die Hoffnung, du wirst dann doch noch satt. Das machen die Leute, weil die genießen. Und die genießen das. Also Leute, die das gut finden, ja. Das ist, der Gedanke des Genusses ist nicht Quantität, sondern Qualität. Und das ist, Mariana, oder wie ich weiß nicht, wo wir es erzählt haben, irgendwo, dieses Ding, wenn wir bei uns nach Hause kommen, jedes Mal, wenn wir reinkommen, wir genießen das. Wir sind dankbar für das, was wir haben. Ist ja auch toll bei uns. Aber wisst ihr, auch wenn wir eine kleine Wohnung hätten, wir würden die so machen, wir würden reinkommen, wir wären jedes Mal dankbar für das, was wir haben. Wir würden dann noch drüber nachdenken, wie können wir das noch verbessern? Vielleicht gibt es auch noch was wir irgendwo, wo wir auch noch weitermachen. Das ist auch in Ordnung. Aber das, was wir haben, das ist erstmal, wow, danke Gott, das ist gut, was ich habe. Und deswegen ist auch gut, wenn du das, was du hast, mal guckst, dass du es auch selber gestaltest, dass du eben nicht eins nach dem anderen vielleicht kaufst, sondern guckst, dass du das eine, was du dir kaufst, dass es so ist, dass du dich immer wieder dran freuen kannst. Aber kann ein innerlich gesunder Mensch sein Essen wirklich genießen, wenn neben seinem Tisch jemand gerade verhungert? Geht das? Ich meine, es gibt Leute, die können das, aber die sind nicht innerlich gesund, sondern ganz schön krank. 1. Timotheus 6, Vers 18 und 19 sagt, es ist es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden und an guten Werken gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Wie gehen wir mit Geld und Besitz um? Punkt 4, mein letzter Punkt. Wir geben gerne und teilen. Das eine ist nicht der Widerspruch des anderen. Das Genießen ist nicht ein Widerspruch, dass du auch teilst. Erst das Abgeben und Teilen lässt deinen Genuss vollkommen werden. Da sitzt jemand neben deinem Tisch, dem geht's nicht so gut, und dann gibst du etwas ab von dem, was du hast, und dir schmeckt das Essen noch mal so gut. Du kannst es noch mal mehr genießen. Also, Genuss und Teilen, Abgeben, sind kein Widerspruch, sondern gehören zusammen. Es entsteht ein Schatz in deinem Herzen, der richtig gut tut. Das ist das wahre Leben, das ist wahrer Genuss. Du sollst dich freuen an dem, was du hast, und dann auch mit anderen teilen. Wie wir sehen, hat Geben sehr viel mit deiner Sicht vom Leben zu tun. Deine Beziehung zum Geld hat ganz viel mit deiner Sicht vom Leben zu tun. Wenn du ständig nur am Murren bist über das, was du hast, vor allen Dingen über das, was du nicht hast, dann hat das mit deiner Sicht zum Leben zu tun. Der eine hat 300 Euro und ist glücklich, und der andere hat 300 Euro und ist völlig verbittert. Der eine hat 7 Millionen, ist glücklich damit, weil er auch einen guten Umgang damit pflegt, und der andere hat 7 Millionen und nimmt sich das Leben. Wir sehen, Geben hat viel mit unserer Sicht vom Leben zu tun. Geben ist Gewinn. Geben kann Genuss sein. Geben ist ein Schritt ins wahre Leben. Ich frage dich als zum Abschluss, wo willst du deine Wurzeln haben? Wie sollen deine Wurzeln sein? Wenn du mit Jesus lebst, dann kannst du Jesus den Einfluss über dein Leben geben. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du erfahren, dass er dich in eine Richtung bringen möchte vom Herzen her, die oft nicht mit dem übereinstimmt, wie du geprägt bist. Mit den Schwierigkeiten, die du hast, Dinge loszulassen. Mit den Schwierigkeiten, die du hast, weil du Angst hast, wenn du etwas gibst, dass es dir fehlt. Marianne und ich, wir machen die Erfahrung, dass wir durch einen guten Umgang mit dem Geben auch selbst viele schöne Dinge erfahren und immer wieder beschenkt werden. Wir haben in all der Zeit, in der wir gegeben haben, das Geld, was wir auch regelmäßig in die Gemeinde geben, niemals runtergesetzt, obwohl wir zwischendurch Zeiten hatten, wo wir wesentlich weniger hatten. Und wir sind immer gut hingekommen, es hat immer gereicht. Und dann gibt es manchmal so schöne Erfahrungen, die man machen kann, um einfach zu erleben, wie Gott einen versorgt. Damit möchte ich auch enden, vielleicht mit dem Ein kleines Zeugnis nochmal, dass einige wissen, dass mir ist vor 2 Jahren hier auf dem Grundstück mein Fahrrad geklaut worden. Ich war richtig sauer auf Gott, echt. Ich habe dieses Fahrrad geliebt. Ich war echt sauer. Hier auf dem Grundstück. Und denke ich, Gott, nee, das kannst du nicht machen. Ich bin durch die ganze Gegend gefahren. Ich habe gebetet und habe gedacht, ich finde es jetzt gleich wieder. Ich habe es nicht wiedergefunden. Das habe ich bekommen hier zur Ordination, als ich hier ordiniert worden bin. Von der Gemeinde geschenkt bekommen. Und es war weg. Okay, und dann habe ich mir gesagt, gut, du kaufst dir ein neues Fahrrad, muss ich haben. Ich mache alles, was ich kann mit dem Fahrrad. Und ich möchte ein gutes Fahrrad haben. Ich möchte Fahrradfahren genießen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe in ein kleines Geschäft. Ich gehe nicht in so ein großes. Ich möchte die kleinen Geschäfte in der Umgebung unterstützen. Bin in ein kleines Geschäft gegangen. Habe mir ein Fahrrad ausgesucht. Der musste das bestellen. Und das Fahrrad kam nicht. 3 Monate. Ich will das jetzt nicht so lange machen. Jedenfalls, es kam nicht. Da habe ich ein neues bestellt bei einer anderen Firma. Und also im gleichen Geschäft. Der hat es bei einer anderen Firma bestellt. 3 Monate, 4 Monate. Es kam nicht und so weiter. Ein halbes Jahr war rum und so. Und dann schließlich war das Fahrrad da und sagte, ja, ich kann dir das Fahrrad noch nicht geben. Ich war mittlerweile 50 Mal, ungelogen, 50 Mal in diesem Laden und immer wieder nachgefragt. Ich war 50 Mal da dran, mindestens. Und sagte, ich kann es dir noch nicht geben, da ist ein kleiner Lackschaden dran. Ich gucke so, wo ist denn dein Lackschaden? Und so, ja, ich muss nochmal mit dem Vertreter reden. Hat er mit dem Vertreter geredet und so. Und mittlerweile waren wir 2 Mal im Urlaub, wo ich 2 Mal das Fahrrad mitnehmen wollte. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, irgendwann ist gut, ich nehme jetzt das Fahrrad mit. Ich dachte, okay, nimmst das Fahrrad mit. Und ich habe mit dem Vertreter geredet und irgendwie 30 Euro runter oder so, keine Ahnung. Und gut, dann habe ich gesagt, so, was kriegst du jetzt von mir? Ja, ich schreibe dir die Rechnung, komm nächste Woche nochmal rein. Ich nächste Woche rein, ja, geht nicht, mein Rechnungsprogramm ist kaputt. Und dann nochmal, und ich war 5 Mal da. Und dann war Dezember 2019, der Laden war zu. Also nicht geschlossen, sondern zu. Weihnachtsferien, 18, ja. Dezember 2018. Weihnachtsferien, okay, gut. Komme ich nach Weihnachten, bin nochmal wieder. Ich wollte auch nochmal, dass er mir was einstellt. Der Laden ist immer noch zu. Ich brauche mein Fahrrad nicht mehr bezahlen. Und das Tolle war, Marianne hat auch noch ihr Fahrrad bei ihm noch reparieren lassen. Wir haben eine Summe von rund 1500 Euro, die wir einfach nicht bezahlen müssen. Ich nehme das als Geschenk von Gott. Ich glaube sowieso, selbst wenn er wieder da wäre, würde ich es nicht mehr bezahlen müssen. Irgendwas ist da gelaufen. Vielleicht auch hintenrum, ist mir auch egal, weiß ich nichts von. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist so ein kleines Geschenk. Und mein Fahrrad, was ich jetzt habe, finde ich viel besser als das, was ich vorher hatte. Und ich glaube, das ist so ein kleines Sahnehäubchen von dem, wenn man einfach unterwegs ist mit Gott. Und wenn man auch manchmal nicht auf jeden Cent guckt, sondern wenn man gerne gibt. Lass dich auch beschenken. Übrigens, wenn du dich nicht beschenken lassen kannst, bist du ein schlechter Geber. Nicht, weil du nicht genug gibst, sondern weil dein Herz nicht in Ordnung ist. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass wir heute Morgen einfach unser Herz dir geben können. Damit du herrschen kannst, damit du in uns herrschen kannst. Und Herrschaft Gottes bedeutet immer ein Leben geprägt von der Liebe Gottes. Danke dafür. Und ich danke dir, dass du uns dich selber gegeben hast, dass du am Kreuz gestorben bist. Und geh heute jedem nach, der dich noch nicht kennt, der die Sehnsucht nicht kennt, dir alles schenken zu wollen und damit die Freiheit bekommt, auch wirklich zu geben. Ich danke dir für deine Liebe und preise dich, Jesus. Halleluja. Amen.